Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Rock Top 10 Podcast, wo wir eine neue Top 10 heute diskutieren. Und zwar kriegen wir die immer vorgelegt aus unserer Redaktion hier bei Rock FM und diskutieren so ein bisschen drüber. Sehen wir das auch so? Sehen wir es ein bisschen anders? Und heute, finde ich, haben wir ein ziemlich gutes Thema. Es geht um die coolsten Coverversionen. Genau, wir stellen uns vielleicht noch mal ganz kurz vor.
Ich stelle dich erstmal vor, das ist Coralie Stein, Redakteurin, hat schon Volontariat bei uns gemacht und jetzt auch schon eine ganze Weile dabei und auch schon am Mikrofon unterwegs.
Ja, ja, genau, und das ist Moritz Lange, ihr kennt ihn vielleicht, solltet ihr Rock FM hören, eher als der Lange und ist Radiomoderator bei uns, ist auch schon eine ganze Weile.
Bisschen länger beim Radio jetzt, ja. So.
Ja, und hat da auch einiges an Wissen angesammelt, würde ich mal behaupten.
Mal schauen.
Ja. Ja. Schauen wir mal. Das testen wir jetzt. Nein, wir gehen rein in die Top 10 und zwar mit unserem Platz 10 der coolsten Coverversion. Metallica, Whiskey in the Jar.
Metallica, Whiskey in the Jar. Jeder kennt den Song natürlich in der Variante der US-amerikanischen einstigen Thrash-Metal-Legenden. Eigentlich würde man sich, wenn man jetzt komplett genrefremd ist, fragen, wie kommt eine US-amerikanische Band da aus dieser Bay Area dazu, sich einen irischen einstigen, ein ja. irisches Volkslied zu schnappen und das zu covern. Aber natürlich ist die Brücke über Thin Lizzy. Ich glaube, mich zu erinnern, also Kirk Hammett hat schon oft sehr in großen Worten von Thin Lizzy gesprochen, eben Brian Robertson und Scott Gorham, die Gitarristen von Thin Lizzy, die haben ihn sehr beeindruckt. Also dieses Zwillingsspiel von den beiden hat ja sehr viele Bands beeinflusst. Thin Lizzy waren die waren soundmäßig eben so krass revolutionär in Sachen Rockmusik, weil sie diese doppelten Gitarrenläufe hatten. Also Iron Maiden haben das ja auch dann gemacht und so und ganz viele Bands, aber Thin Lizzy hatten das irgendwie perfektioniert, dass diese Gitarren immer so miteinander getanzt haben. Und das hat natürlich, auch James Hetfield hat, glaube ich, schon häufiger mal Thin Lizzy Shirts getragen. Ich selber bin ja riesen Thin Lizzy Fan und Whiskey in the Jar war für sie so ein Türöffner und das haben sie auch nicht so geahnt, dass dieses alte irische Traditional ihnen da so einen Erfolg bringen würde. Ich glaube, es war Platz 6 der, ich weiß es nicht mehr, britischen Charts oder was auch immer. Aber es hat für sie viele Türen geöffnet und sie haben ja sehr gestruggelt, was ihren Erfolg angeht. Die ersten Alben, die waren nicht so erfolgreich. Vagabonds of the Western World und sowas, die waren nicht so erfolgreich, obwohl songwriting-technisch Phil Lynott war das großartig. Also Phil Lynott ist ja so der romantische Poet der Rockmusik irgendwie, der sich auch mal getraut hat, viel mehr Gefühl reinzubringen. Kann man jetzt natürlich ganz anders argumentieren auch und sagen, das gab es auch schon davor, aber nicht auf diese poetische Art und Weise, finde ich. Und Phil Lynott natürlich auch das schwarze Schaf, der hatte es nicht leicht in seiner Jugend und Kindheit als Junge mit krausen Haaren und dunkler Hautfarbe, der wurde oft diskriminiert. Und ja, über Thin Lizzy könnten wir Stunden reden, richtig.
Ich habe ganz kurz auch überlegt, weil an sich ist ja auch die Thin Lizzy-Version eine Coverversion. Weil
das ist richtig.
Dieser alte irische Folksong. Man hätte theoretisch auch Thin Lizzy hier draußen.
Hätte man machen sollen. Ist mal. Eigentlich das bessere Cover. Ja? Ja. Sage ich jetzt mal so. Metallica ist auch nice, aber ja, im Prinzip ist das von Thin Lizzy auch ein Cover. Du sagst es ganz richtig. Das wird immer so als Original angesehen, aber vor denen waren in den 60ern schon The Dubliners und wahrscheinlich hunderte andere Bands in Irland dran, die das gefiedelt haben in irgendwelchen Irish Pubs. Ja. Ich weiß, dass die Iren sich häufiger mal lustig machen über die Aussprache von James Hetfield, dieses Mushering, da, ma, du, da, ma, da. Also das ist eine Verballhornung, dieses Mushering von irgendwelchen irischen Worten, die ich auch nicht wiedergeben kann, die so viel heißen wie gut gemacht oder weiter so. Es gibt da verschiedene Theorien, was das zu bedeuten hat. Das ist ein bisschen Kauderwelsch einfach, ne? Das ist so ein,
ja. Ja, er lehnt sich da sehr rein mit der Aussprache.
Ja, James Hetfield, typisch US-amerikanisch halt, wie er das betont, genau. Aber man muss sagen, Metallica kriegen genauso viel Radio-Airplay wie die Version von Thin Lizzy, würde ich sagen. Der Song ist immer noch sehr beliebt, haben im Jahr 2000 auch einen Grammy abgestaubt für Best Hard Rock Performance, genau. Und ist irgendwie auch noch so ein Party-Smasher, oder? Den kann man so zu später Stunde auf jeden Fall anschmeißen, also...
Ja, ist schon auch schon ein gute Laune-Ding, definitiv. Mhm. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter zu Platz 9.
Ja.
Das ist ich muss ein bisschen beichten, vor dieser Liste kannte ich den nicht. Ich habe mir den erst jetzt angehört. Aber Jimi Hendrix mit All Along the Watchtower.
Ja, also das Original kennen, glaube ich, auch nicht so viele. Da denken bis heute viele, Jimi Hendrix hätte den Song geschrieben. Aber Bob Dylan hat den Song 1967 rausgebracht. Ich erinnere mich an so einen Trailer für ein Computerspiel, Mafia 2 oder so. Da lief der dann im Trailer und der Protagonist ist irgendwie in so einem Auto da rumgerast. Mega, also das Gitarrenspiel von Hendrix ist halt, ja, nicht von dieser Welt irgendwie. Also,
es klingt wirklich, also wie gesagt, ich habe es mir ja jetzt erst vor kurzem angehört, in Vorbereitung hierauf. Aber es ist echt geil. Also so das durchzuhören, ich finde, das hat irgendwie so viel Tiefe da drin und so. Und dann hörst du das so durch und das ist so, also ich, so Computerspiel sehe ich auch voll, warum das da eingesetzt wird. Aber ich sehe das auch in so Filmen. Ich weiß nicht, es ist toll. Gut.
Ja, also die Texte von Bob Dylan natürlich immer ziemlich deep. Und Jimi Hendrix, der hat halt, wie soll ich sagen, was der auf der E-Gitarre abgeliefert hat, das hätte Bob Dylan halt nie gekonnt. Er hat sich zwar danach auch irgendwie orientiert an den Arrangements, wie Hendrix das gemacht hat, weil er das so krass fand, was der aus seinem eher langsamen, so gemütlichen Folksong gemacht hat. Ist ja kein Vergleich. Also gibt, glaube ich, wenig Songs in unserer Liste, wo jetzt das Original und das Cover so weit voneinander entfernt sind, soundtechnisch und feelingmäßig, wie bei Bob Dylan und Jimi Hendrix. Aber gut, der eine ist der Großmeister des Folk, der andere ist der King of Electric Guitar. Also das ist natürlich logisch. War übrigens die erfolgreichste Single von Hendrix, was mir fast ein bisschen leid tut, weil er ja auch so viele großartige Songs selbst geschrieben hat. Dann ist er mit einem Cover quasi am weitesten oben in den Charts gelandet. Erfolgreichste US-Single auf jeden Fall. Und in Großbritannien, wo er ja eigentlich groß geworden ist, in London, Platz 5. Ja. In den USA Platz 20. Naja, bin schlecht mit Chartpositionen, kann ich mir auch nicht so merken. Aber es ist schon ein Paradebeispiel für einen gelungenes Cover, wo der Künstler nicht so nah am Original geblieben ist und den Song einfach komplett neu erfunden hat, komplett neu interpretiert hat.
Das mag ich auch tatsächlich, wenn Coverversionen wirklich so sind, dass man sieht, okay, der Künstler hat sich jetzt voll so damit beschäftigt und hat so sein eigenes Ding draus gemacht. Das mag ich immer fast ein bisschen mehr, als wenn man so das Gefühl hat, es ist so ein bisschen nachgespielt, nachgesungen.
Finde ich absolut. Ja, es gibt auch so ein paar umstrittene Coverversionen. Es gibt auch einige, wo ich gerne mal was Negatives sagen würde. Zum Beispiel der nächste.
Die nächste ist Platz 8 sind wir jetzt. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
Ja, wie wir alle wissen, ist das Original von The Who von 1971 ein wunderschöner Song von Pete Townsend. Und Limp Bizkit, also Limp Bizkit ist so eine andere Genre-Ecke, ja. Also dieser verrotzte New Metal, was hat der mit dem Classic Rock der Briten zu tun von The Who? Eigentlich absurd. Du würdest nie drauf kommen, dass eine Band aus den USA, aus diesem Genre, so einen Song covern würde. Limp Bizkit haben da also wirklich was Verrücktes gemacht eigentlich. Und haben da dennoch, muss man sagen, Fred Durst eigentlich ja sonst immer voll auf die Fresse und immer harte Songs und dann haben sie da so einen sanften Song gewählt und den gecovert, was schon, glaube ich, auch viele Fans überrascht hat. Und es war ja für sie auch ein unfassbarer Erfolg. Also auf MTV und so, ich erinnere mich noch, wie das Video hoch und runter lief. Da haben sie eben auch so Pop-Elemente und so elektronische Elemente mit reingewoben. Und es war ja dann auch ein sehr erfolgreicher Soundtrack für diesen Film Gothica mit Halle Berry?
Halle Berry. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
Die Halle Berry. Ja. Naja, war auf jeden Fall ein riesen Radiohit, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Und bis heute reg ich mich immer wieder darüber auf, über den Song, weil ich The Who halt sehr gerne mag und ihre Musik schätze. Und ich es halt eine Frechheit finde, einen Song zu covern und einfach eine komplette Strophe wegzustreichen. Und vor allem ist es so eine krass kräftige, also eine aussagekräftige Strophe, was die Worte von Pete Townsend angeht, dass ich mir denke, so wie konnte Fred Durst? Aber das ist so typisch das passt zu ihm. Er ist halt so ein Banause. Ich musste an die Geschichte mit Eddie Van Halen denken. Der hat mal bei Limp Bizkit irgendwie, da hatten sie überlegt, ob der als Gitarrist mal so ein Feature macht oder was. Auf jeden Fall ist der mal zu den Jungs von Limp Bizkit in den Proberaum. Eddie Van Halen, viel älter, ganz andere Schule, ganz andere Generation. Und auf jeden Fall lief das wohl nicht so gut. Die Jungs von Limp Bizkit haben sich einen reingekifft und waren halt so richtig, haben sich benommen wie die Affen. Und Eddie Van Halen, das war ein seriöser Künstler. Der hat, das war ein Revolutionär, ein Pionier und dem hat das gestunken. Der ist dann danach abgedampft und es hat eher so den Eindruck gehabt, so, ja, der hat so ein bisschen Kindergärtner gespielt quasi. Und dann wollte er am nächsten Tag wohl sein Equipment abholen bei diesem Proberaum. Und Fred Durst von Limp Bizkit ist nicht rangegangen. Und dann ist Eddie Van Halen wohl mit einem Truck oder mit einem Pickup zu Fred Durst nach Hause gefahren, auch mit einer Waffe, und hat ihn bedroht und hat gesagt, gib mir mein scheiß Equipment wieder und so. Und Fred Durst war total perplex, also der hat das gar nicht verstanden. Aber ich weiß nicht. Fred Durst hat sich auch sehr verändert, muss man sagen. Der ist auch ein bisschen gereift, ein bisschen gealtert so. Der ist auch nicht mehr so der Hitzkopf. Aber trotzdem, ich weiß, viele lieben dieses Cover von Limp Bizkit. Für mich kommt es nicht ans Original ran. Und vor allem ist es natürlich eine Frechheit, eine Strophe einfach zu skippen. Das geht nicht. Aber Pete Townsend hat sich auch dazu mal geäußert übrigens. Er hat ganz trocken gesagt, die Tantiemen waren gut. Mir hat er nicht gesagt. Also ja, finde ich, hat er eigentlich sehr treffend und sehr charmant auch gelöst.
Ja. Ich muss auch sagen, dass ich bei dem finde ich das Original auch besser. Also ich höre es einfach lieber.
Ja.
Aber wenn du dich ein bisschen musikalisch besser mit dem abfinden möchtest, es gibt so viel schlimmere Coverversionen.
Ja, da hast du eine, ja.
Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Jahren hat, ich glaube, die Tochter von Boris Becker ein Cover davon
rausgebracht. Also das sind musikalische Ligen, in denen ich mich nicht bewege. Also die Tochter von Boris Becker.
Ich habe das so am Rande mitbekommen und so Clips auf Social Media gesehen und es war irgendwie so, also so total verpoppt und mit so Elektrobeats dahinter und sonst
was. Was, auch von dem Song oder was?
Ja, oh, ganz schrecklich. Also,
Werde ich mir auf jeden Fall nicht anhören. nächster Song, oder?
Nächster Song, den können wir, glaube ich, ein bisschen besser bewerten.
Auf jeden.
Platz 7, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.
Ja, wie wir alle wissen, im Original von den Liverpooler Pilzköppen, von den guten alten Beatles. Ihr Original hat die Jahrzehnte nicht so unbeschadet überstanden wie die Version von Joe Cocker. Also es ist schon so einer dieser Songs, wo eben der Künstler, der den Song gecovert hat, ihn mehr zu seinem Song gemacht hat. Und ich glaube, die Beatles selbst haben es ja auch so gesehen. Sie haben den Song ja beworben in irgendeinem Musikmagazin und haben gesagt, ey, schaut euch mal dieses Cover von diesem Joe Cocker an, der ist so ein Klempner mit einer Reibeisenstimme, der covert unsere Songs. Und ich weiß nicht, das Beatles-Original ist so ein fröhlicher Popsong und Cocker hat daraus so eine unfassbar kräftige Soul-Hymne gemacht einfach.
Aber auch diese geile Stimme. Also ich finde, das passt so gut da rein. Und ja, ganz toll.
Ja, lief der nicht irgendwie als Intro für irgend so eine Serie? Unsere besten Jahre oder ich weiß es nicht mehr.
Boah, das
so eine Familienserie? Doch, ich glaube schon.
Aber
ich habe den Seriennamen vergessen. Ihr wisst, welche Serie auf jeden Fall. Aber egal, 1969, klar, Joe Cocker in Woodstock, legendärer Auftritt. Da hat er den auch zum Besten gegeben. Paul McCartney hat gesagt, das ist einer der besten Coversongs aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob er das auch gesagt hätte, wenn das ein Song gewesen wäre, der nicht aus seiner Feder gewesen wäre. Aber ja, ist ein geiler. Ach, Wunderbare Jahre. Wunderbare Jahre hieß die TV-Serie.
Kenn die nicht.
Genau. Ja, das ist eine 80er Serie. Das war so eine ganz süße Familienserie eigentlich. Der Song in der Version von Joe Cocker hat auch Platz 1 der britischen Charts erreicht. Zu Recht, was man gerne vergisst, Jimmy Page von Led Zeppelin am Sechsseiter. Ist natürlich schon, der war ja auch früher ein Studiomusiker so bei den Yardbirds und davor, also bevor Led Zeppelin, da war er ständig mal hier bei den Stones und da und war so ein richtiger, so ein Rock'n'Roll-Söldner, den man anheuern konnte. Und der ist hier auch am Sechsseiter. Und die Aufnahme wurde, soweit ich weiß, also nicht One Take, aber schwuppdiwupp Kartoffelsuppe auf jeden Fall. Also die haben das in Windeseile aufgenommen, diesen Song. Ist ein gut gealterter Song.
Ja.
Ich meine, auch wenn es da ja, soweit ich weiß, um Drogen geht, also With a Little Help from My Friends, sagen manche, es sind Freunde, manche sagen, es sind die Drogen.
Doch nicht mein
das weiß
Bild
man natürlich
davon,
nicht.
Ne?
Das weiß man nicht. Aber die Diskussion gibt es bei so vielen Songs. Also egal, ob bei Beatles-Songs, bei Stones-Songs, bei Aerosmith-Songs, da weißt du nie, von was singen die. Singen die. Ja. Naja.
Ich möchte das gerne ausblenden. Ich möchte gerne weiter Freundschaft und gute Laune. Dafür bin ich hier. gut, aber die nächste Platzierung, Platz Nummer 6, geht an die Lemonheads mit Mrs. Robinson.
Die gute alte Zitrone-Cup. Ich muss persönlich sagen, dass mich dieses Cover nicht so vom Hocker reißt. Also ich finde es relativ plump. Ich finde, die haben den Song einfach genommen und so in ihr Alternative-Rock-Gewand gepackt. Aber Der haut mich nicht um. Also,
ich gebe mich da jetzt auf ganz glattes Eis, aber mich haut auch das Original nicht so vom
echt?
Hocker.
Ah, das Original finde ich schon gut.
Ja, ich weiß nicht,
das
ist nicht so mein.
Da bin ich schon Simon & Garfunkel-Fan. Ja, auf jeden Fall. Also die Simon & Garfunkel-Version von 1968, klar, kennt man aus dem Film Die Reifeprüfung. So, das ist so der Soundtrack geworden. Der Text, ja, häufig diskutiert hier mit Where Have You Gone, Joe DiMaggio, A Nation Turns Its Lonely Head to You und was weiß ich. Ich glaube, dieser Joe DiMaggio, das ist ein Baseballspieler war das und so, der hat auch auf diesen Song reagiert, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber die Lemonheads-Version ist natürlich, die hat diesen Song aus den späten 60ern einfach nochmal in ein neues Jahrzehnt transportiert. Ich meine, das sehen wir ja heute in der Populärmusik jeden Tag eigentlich. Also wenn du normale Mainstream-Sender anschaltest, dann fühlst du dich ja teilweise komplett zurückversetzt in die 90er, weil du so viele Beats und Melodien von damals wieder hörst, die einfach in neuem Gewand. Also es ist ein riesiges Recycling-Geschäft. Da muss man mal auf die Kollegen von Arte verweisen, für die wir alle GEZ-Gebühren zahlen, zum Glück. Die haben eine großartige Doku über dieses Recycling-Geschäft eigentlich in der Popmusik, was hochinteressant ist einfach, wie du dann siehst, dass einfach da sich immer wieder Songs aus verschiedenen Dekaden dann wieder nach vorne drängen und das einfach alles verwoben ist. Es ist total abgefahren. Ja, eigentlich, klar, man muss auch positiv sagen, die Lemonheads haben das geschafft, diesen Song zu transponieren in ein neues Jahrzehnt und in die frühen 90er zu bringen. Grunge meets Folk, ja.
Ist auch. Ich muss, also der macht ja schon gute Laune, wenn der so nebenher läuft.
Stimmt.
Es ist jetzt nicht mein absoluter Favorite, aber ich sehe auch schon allein wegen dem kommerziellen Erfolg, sehe ich, warum er auf der Liste ist. Ich hätte ihn vielleicht nicht ganz so hoch.
Muss man nochmal sagen, wir haben die Liste nicht gemacht, wir diskutieren sie nur. Die ist bei uns in der Musikredaktion oder in der Redaktion entstanden. Ja, Platz 6, die Lemonheads, kann man drüber streiten, genau. Bei Paul Simon würde das wahrscheinlich auch so sehen, dass der nicht auf Platz 6 gehört, sondern eher Platz 20. Der hat den Song gehasst in dieser Coverversion von den Lemonheads. Art Garfunkel wiederum, der hat gesagt, nö, ich finde ihn eigentlich gut. Der Sänger von den Lemonheads, Evan Dando, der hat gesagt, ich wollte lieber für eigene Songs bekannt sein. Und heutzutage ist das halt der Song, an den man denkt, wenn man Lemonheads sagt. Obwohl, man denkt auch noch an das Supertramp-Cover hier, Give a Little Bit. Sie haben es irgendwie, sie sind so eine Coverband, die Lemonheads. Ja. Ist unfair natürlich, wenn man sich ihre Diskografie und ihren Albenkatalog anguckt. Ist unfair ihnen gegenüber.
Aber ein bisschen wie mit Manfred's Earth Band. Das sind einfach die erfolgreichsten Songs, sind irgendwie die Cover.
Stimmt.
Warum?
Obwohl jetzt Manfred Mann's Earth Band Fans dir natürlich widersprechen würden, sagen, da gibt's so viele tolle Songs zu entdecken.
Entschuldigung.
Stimmt auch. Also Manfred Mann's Earth Band, tolle Band. Aber wir reden jetzt über eine andere Band.
Quiet Riot, Come on, Feel the Noise.
Ja, also Quiet Riot, bei uns jetzt waren die nicht so der Mega-Erfolg in den 80ern, kurzzeitig, aber dann recht schnell wieder verblasst, würde ich sagen. Ihr erfolgreichster Song, Come on, Feel the Noise von Slade. Das Original ist von 73. Noddy Holder war ja eine ganz schön wilde Rampensau, so war ganz schön krass unterwegs damals. Ja, genau 10 Jahre später haben Quiet Riot den dann gecovert auf ihrem Album Metal Health, nicht Mental Health, sondern Metal Health, wurde zum ersten Metal Top 5 in den USA. Welches Cover findest du besser? Welche Version findest du besser, Slade oder Quiet Riot?
Ich mag tatsächlich die Slade-Version ein bisschen mehr. Mhm. Aber auch da muss ich sagen, ich finde, dass die Cover-Version nicht so krass vom Original weggeht einfach.
Stimmt auch.
Aber genau, ich finde, die Slade-Version hat so ein bisschen mehr, dadurch, dass sie natürlich auch ein bisschen älter ist, ich finde, die hat so ein bisschen mehr Charakter, die ist so ein bisschen ursprünglicher, ich weiß nicht. Deswegen mag ich persönlich das mehr, aber beide recht ähnlich einfach.
Finde ich auch. Ja, also ich meine, ich mag halt die Band Slade, ich mag diesen US-amerikanischen Glam-Rock und Slade haben einfach geile Songs geschrieben, ein bisschen unterschätzte Band, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist teilweise, obwohl sie auch vor gar nicht allzu langer Zeit hier in der Rockregion unterwegs waren. Unglaublich, wie lange die schon touren, wie lange es die schon gibt.
Ja. Das ist heftig.
Das ist wirklich heftig.
Dass man da noch Bock hat. Also irgendwann denkt man sich doch, reicht.
Bei Quiet Riot, muss ich sagen, weiß ich nicht, was die aktuell treiben. Keine Ahnung. Ich würde dir zustimmen. Die haben den Song auch relativ nah einfach in ein anderes Genre mit mehr Strom auf den Gitarren, mit mehr Bums übersetzt. Ich mag die Coverversion, glaube ich, ein bisschen lieber, weil die also von Quiet Riot einfach ein bisschen mehr fetzt. Witzig ist, dass Quiet Riot diesen Song nicht unbedingt in einem guten Licht quasi darstellen wollten oder ihn, sag ich mal, schön covern wollten. Sie wollten ihn eigentlich eher so, wie sagt man, sabotieren. Aber das hat nicht geklappt. Also der Song wurde halt.
Es wurde denen quasi vom Label gesagt, sie sollen den covern.
Ich meine mich zu erinnern, dass es so war. Es war für sie ein Riesenerfolg. Also es war ein Türöffner. Ich glaube, Noddy Holder von Slade war auch ein bisschen stinkig. In einem Interview habe ich mal was gelesen, dass dann da so eine Band 10 Jahre später kam und mit seinem Song nochmal so einen Erfolg hatte und plötzlich lief der überall im Radio. Andererseits natürlich hat er Tantiemen dafür bekommen und zwar nicht zu wenig. Aber Mental Health war dann die erste Platte, das erste Metal-Album auf Platz 1 der Billboard-Charts. Also für Quiet Riot halt voll der krasse Erfolg. Noddy Holder hat aber auch gesagt, er hat mehr an deren Version verdient als an der Slade-Version. Das hat ihm vielleicht ein bisschen wehgetan, ich weiß es nicht.
Fürs Ego ist es, also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich schwierig ist, wenn du so einen Song hast und später kommt eine andere Band und macht das dann und hat viel mehr Erfolg damit. Dann
stimmt schon, ja. Ja, also so ein Song ist ja wie so ein Baby, glaube ich, wenn man den schreibt und in die Welt entlässt und so, und dann will man gucken, wie wirkt dieser Song. Und dann schnappt ihn sich auf einmal eine andere Band und spielt den eigentlich fast 1:1 nach, nur mit ein bisschen mehr Strom, ein bisschen härteren Drums oder was weiß ich. Und haben dann, das ist ein komisches Gefühl wahrscheinlich. Platz Nummer 4?
Platz Nummer 4, Joan Jett, I Love Rock'n'Roll.
Ja, das Original von den Arrows von 75 ist ziemlich unbekannt, würde ich mal behaupten. Also wir Radio-Fuzzis hucken es immer mal wieder an und erinnern daran, hey, das war das Original.
Die gab es auch.
Die gab es auch. Ja, super unbekannte Band, einfach die Arrows. Also ich persönlich kenne niemanden, der die Arrows irgendwie, der Vinyl von denen hat oder CDs. Wenn ihr Platten von den Arrows zu Hause habt, dann schreibt uns.
Schickt uns Fotos. Wir wollen Beweise.
Ja, aber Joan Jett, die hat den Song zu ihrer Hymne gemacht, ganz klar. Sie hat dem Song irgendwie mehr Charakter verliehen. Sie hat ihn mit mehr Elan, mit mehr Gefühl, mit mehr Nachdruck einfach performt. Und 1982 wurde das Ding zum absoluten Radio-Smasher. Ne?
Man verbindet den auch nur mit ihr, würde ich fast behaupten. Also dadurch, dass die Arrows so unbekannt sind, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass das ein Cover ist.
Ich mag die Originalversion tatsächlich. Die klingt halt voll nach 70ern. Die hat diesen warmen 70er-Charme, aber sie hängt so ein bisschen durch. Sie ist so ein bisschen, während die Version von Joan Jett halt richtig nach vorn geht.
Ja.
Joan Jett hat ja ihr eigenes Label gegründet, weil sie niemand signen wollte. Also die hat viele Türen wieder vor ihrer Nase zugehen sehen, Joan Jett. Später haben sich die Krawattenträger wahrscheinlich in den Arsch gebissen, dass sie diese Frau nicht unter Vertrag genommen haben. Die Nummer war ein Nummer 1 Erfolg in den USA, 7 Wochen. Also das ist schon,
das ist gut.
7 Wochen ist nicht schlecht. Und du als Feministin, klar, ist ja auch irgendwie, der Song ist irgendwie so ein Statement für die Selbstbestimmtheit der Frau. Und ich meine, das ist, ich glaube, wenn ich eine Top 10 machen würde mit den größten weiblichen Rocksongs, dann würde der mit reinkommen.
Ja, safe. Also ich muss auch sagen, das ist ja eine Zeit, wo ich würde sagen, der Anteil an Frauen im Rock nicht sehr hoch war.
Das stimmt.
Und dass sich da so ein Song so durchgesetzt hat, auch von der Chartplatzierung und vom Erfolg her, das ist schon richtig, richtig cool, was sie da geschaffen hat. Und auch allein diese Story von zu sagen, okay, so, ihr nehmt mich nicht unter Vertrag, dann mache ich es halt selbst.
Ja.
Das ist ein Move. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall gut honorieren.
Voll. Ja, Joan Jett hatte ja halt schon auch irgendwie die Erfahrung mit den Runaways. Da hatte sie ja auch ein paar Hits schon und da Erfolgsluft geschnuppert. Und dann hat sie da ihr eigenes Ding gemacht mit ihren Black Hearts und das hat sie wirklich gut gemacht, das muss man so sagen. Ich weiß gar nicht, was sie aktuell so treibt, die ist ja nicht mehr die Jüngste inzwischen, aber ich glaube, sie ist immer noch musikalisch aktiv, soweit ich weiß. Und der nächste Mann, der singt Wenn dann im Himmel, der ist schon eine Weile weitergezogen.
Wir sind in unseren Top 3 angekommen und Platz 3 ist Johnny Cash, Hurt.
Ein trauriger Song. Ich glaube, ich habe in der Pubertät habe ich den voll gern gehört. So. Aber das Original von den Nine Inch Nails, das war mir damals noch nicht bewusst. Das finde ich auch super düster. Dieses Industrial-Collagen-mäßige, ich weiß nicht, ein wirklich düsteres Stück. Einfach Trent Reznor, so ist ein komischer Typ, würde ich sagen. Eher so ein Künstler, der sehr nischig ist. Also Nine Inch Nails ist jetzt nie so, sind ja nie im Mainstream angekommen. Ich erinnere mich, dass Johnny Cash eigentlich erstmal, als er diesen Song gehört hat, dachte so, was soll ich damit? Wie soll ich diesen Song covern? Mhm. Und es war ja dann der Produzent Sag mir, wie heißt er? Der Produzent von den Chili Peppers auch, mit dem langen Bart. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Ist ja peinlich.
Vielleicht kommt es noch. Du.
Ja, also es war der Produzent, der ihm quasi empfohlen hat, ey, schau dir diesen Song mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du den singst, ganz minimalistisch mit deiner tiefen Stimme und mit der Akustikgitarre, dass das was wird. Und genau, dann hat er sich Bob Rock? Nein, Quatsch, nicht Bob Rock. Mir fällt es immer noch nicht ein. Naja, kennt ihr das, wenn einem so ein Name nicht einfällt? Ich habe mal 3 Stunden nach Keanu Reeves gesucht. 3 Stunden und konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken.
Nicht Keanu, okay.
Naja, genau, Trent Reznor von den Nine Inch Nails, der hat auf jeden Fall irgendwann auch gesagt, der Song gehört mir jetzt nicht mehr. Also er fand das Cover von Johnny Cash stark. Es ist ja auch ein unfassbar starkes Cover, Johnny Cash, ein Mann, der in seinem Leben unfassbar viel Scheiße auch durchgemacht hat, wenn man sich I Walk the Line anguckt, hier Walk the Line, das Biopic, hast du es gesehen?
Leider noch nicht, aber ich hatte eine kleine Hyperfixation auf Johnny Cash kurzzeitig.
Echt?
Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen durch. Ja, ich muss dazu sagen, mein Opa war großer Johnny Cash-Fan und ich verbinde das so ein bisschen damit und ich finde den Song so emotional und so schön und so gerade jetzt für mich, man muss dazu sagen, mein Opa ist vor kurzer Zeit verstorben und wenn ich den jetzt nochmal höre, so, da kommt alles bei mir hoch. Weil das
das ist eine emotionale Kiste auf jeden Fall.
Da sitzt dann auch so ein, also wenn man sich das Video anschaut, dann sitzt da halt ein 70-jähriger Mann und singt so und so, ne, ich habe mir einen Satz hier rausnotiert, everyone I know goes away in the end. So dieses ganze, also das ist schon heftig und ich finde, das hat so eine emotionale Tiefe bei ihm, auch weil man ihm das Alter so sehr in der Stimme anhört und ne, man hat so dieses kleine, also Stimmen werden ja so ein bisschen dumpfer im Alter manchmal und ich finde, das gibt dem Song so viel, dass man ihm seine Lebenserfahrung so krass anhört. Für mich ein ganz, ganz emotionales, tolles Cover.
Ist es, auf jeden Fall. Also ich denke, da sind wir uns absolut einig, dass das Cover besser ist als das Original. Ich finde das Original, das kann man sich nicht so gut anhören. Nein. Das ist so, das ist wabert so vor sich hin, das ist so und ja, ist auf jeden Fall auch so ein Symbol für das Comeback des Country-Altmeisters gewesen. Also das hat ihm stark in die Karten gespielt. Er war ja eine Zeit lang dann wirklich wieder komplett in der Versenkung, nachdem er irgendwie in den 60ern, 70ern noch sehr erfolgreich war. Und dann war dieser Song echt so ein Comeback. Hat er auch einen Grammy fürs Video bekommen, MTV Awards, Nominierungen, dies, das. Ich muss da immer an diesen, es gibt so einen YouTuber, aber das Name fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich habe heute Probleme mit meinem Namensgedächtnis. Es gibt so einen YouTuber, der covert, der hat auch recht viele Millionen Klicks, ist ein sehr alter Mann, ich würde sagen um die 80 und der covert Songs auf der Akustikgitarre ganz, er wirkt oft sehr traurig, auf mich wirkt er wie ein Witwer oder so, ich weiß es nicht, aber der covert oft so traurige Songs, auch von Blink-182, Miss You oder sowas und spielt die ja mit seiner sehr gebrechlichen alten Stimme und die Leute sind alle zu Tränen gerührt, also ich weiß nicht, Johnny Cash hatte halt auch in seinen letzten Jahren so eine Sonderstellung irgendwie in der Musik, er war so der wirklich erfahrene Altmeister, der so viel Lebensweisheit irgendwie in sich getragen hat und ja, Johnny Cash, der Man in Black, auf jeden Fall schmerzlich vermisst. Ja.
Ja.
Naja.
Gut.
Platz Nummer 2.
Gehen wir mal weiter. Jetzt wird es ein bisschen weniger traurig, seien wir mal ehrlich. Wir haben sie vorhin schon erwähnt, Manfred Mann's Earth Band, For You.
Ja.
Original von Bruce Springsteen.
Genau.
Wie wir wissen. Krass, ich würde sagen, deren größter Hit insgesamt, kommerziell gesehen schon, oder?
Blinded by the Light war, glaube ich, ich weiß nicht, welcher erfolgreicher war, charttechnisch oder auch verkaufsmäßig, aber gibt sich ungefähr die Waage, so was auch was Radio Airplay angeht, halt beide nach wie vor ganz vorne dabei, einfach Songs, die gut ins Ohr gehen, die man gerne hört und die irgendwie gute Laune machen. For You, eigentlich vom Debütalbum von 73 von Bruce Springsteen, Greetings from Asbury Park, wie du gesagt hast. Das Original von Bruce Springsteen, ich mag's, ganz viele Leute, denen ich es zeige, die sagen, nee, also bei weitem nicht so gut wie Manfred Mann und so. Und Bruce Springsteen selbst hat ja auch irgendwie gesagt, so, es hat ihn erstaunt, was Manfred Mann aus den Songs von ihm gemacht hat. Also Manfred Mann hat einfach da so das Potenzial in diesem jungen, noch relativ unerfahrenen Songwriter Bruce Springsteen entdeckt. Und Bruce Springsteen halt nicht nur ein guter Gitarrist und ein guter Sänger, sondern auch ein toller Texter, Geschichtenerzähler, wie wir wissen, und einfach ein begnadeter Songwriter. Und das hat Manfred Mann eben als erster erkannt und sich da aber auch echt gnadenlos bedient an seinen Songs. Vom Debütalbum ja gleich die zwei, For You, Blinded by the Light, später dann noch hier Spirits in the Night. Und sie haben daraus, die Südafrikaner haben daraus einfach eine bombastische Rockhymne gemacht. Springsteen selbst, ich habe es mal so gesehen, dass er einerseits sich auch als Fan dieser Coverversion geäußert hat, aber dass er sich auch mal drüber lustig gemacht hat, auch weil Manfred Mann im Text was verdreht hat mit Wrapped up like a deuce, another runner in the night, da hat er irgendwie Wrapped up like a douche rausgemacht, also das ist nochmal eine Geschichte für sich, Wrapped up like a deuce, das ist quasi so ein, ich glaube, das ist ein Wort für so ein Hot Rod, für eins von diesen gepimpten Karren. Und a douche, das ist eher ein Hygieneartikel für Frauen oder eine Art Dusche.
Aber sagt man nicht Dusche auch zu so Menschen, die man so ein bisschen...
Duschberg, ja. Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht. Okay. Naja, auf jeden Fall, es gibt einen Live-Auftritt von Bruce Springsteen, wie er darüber redet, dass Manfred Mann diesen Song gecovert hat und da im Text was verdreht hat und wie er sich darüber lustig macht. Das ist super lustig. Da sieht man auch, dass Bruce Springsteen eigentlich, also der könnte auch Comedy machen. Der ist einfach...
Charisma.
Ja, voll. Welchen Song, das Original von Springsteen, hast du es mal gehört?
Ich hab's mal gehört. Ich mag's auch, aber trotzdem, sobald ich den Titel höre, denke ich an das Cover.
Weil es hat nicht den Drive.
Allein diese Keys, die da sind. Und so, man hat das sofort im Ohr einfach.
Aber andererseits, die Stelle, wie Bruce Springsteen singt, I came for you, I came for you. Das ist so schön bei Bruce Springsteen. Ich mag halt seine Stimme sehr. Ich mag die Stimme von Springsteen, der höre ich. Ich glaube, die mag ich sogar lieber als die von Manfred Mann. Aber bei Manfred Mann halt, klar, die haben das mit dem Piano, mit den Keyboards, mit die Gitarrenarbeit und so, die haben das so perfekt zusammengebastelt, dass der Song so die Dekaden wesentlich besser überstanden hat als das Original von Bruce Springsteen.
Wir hatten ja Manfred Mann's Earth Band vor 2 Jahren oder so bei der Rock FM Rock Night
richtig.
Dabei.
In Mosbach.
Die Crowd ist abgegangen bei dem Song. Aber richtig.
Ey, also Manfred Mann, ich habe den auch einmal live erlebt. Da war ich leider nicht dabei in Mosbach. Mhm. Aber ich habe ihn einmal in Saarbrücken in der Garage gesehen. Und da ist er auch schon 79 gewesen oder 78 und ist mit seinem Umhänge-Keyboard über die Bühne gedopst. Also da hast du gedacht, sag mal, das gibt's nicht. Und der wirkt nicht wie Mick Jagger, als würde er jeden Tag Smoothies trinken, joggen gehen und sich hinter der Bühne irgendwie 8 Liter Sauerstofffrischen reinführen. Sondern der ist also dynamisch jung geblieben. Unglaublich. Ja. Das ist...
Ganz wild. Der hatte auch ewig lange Soli gespielt dann die ganze Zeit. Also der war... Der war da.
Sagen wir mal so. Ja, besonders in Europa einfach die Songs von Manfred Mann. Echte Dauerbrenner irgendwie. Voll. Und ja, ich habe schon Angst jetzt vor dem Tag, wenn die 70er irgendwann im Rockradio mal keine Rolle mehr spielen sollten, so 2050 oder so. Oder 2040, wer weiß. Wenn dann echt so die 70er das sind, was jetzt die 50er sind. Also ihr könnt ja mal darauf achten, im Radio hört ihr eigentlich keine Songs aus den 50ern. Ja. 60er war vor ein paar Jahren noch wirklich viel. Stones und Simon & Garfunkel und so ist auch sehr viel weniger geworden. Genau, weil, klar, es verschiebt sich, die alte Generation stirbt und die Jüngeren haben halt keinen Bezug mehr zu der Musik der 60er. Ich persönlich liebe die Musik der 60er, finde es ganz traurig, dass wir die oft auch im Rockbereich quasi hinten runterfallen lassen. Aber wir bleiben mal im Hier und Jetzt, im Jahr 2025 und gehen weiter zu Platz Nummer 1, oder?
Platz Nummer 1 belegen Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door.
Oh, wenn das mein Vater hören würde, du, hoffentlich guckt Papa nicht zu. Der mag die Version gar nicht. Der kommt mit Axl Rose, wird er nicht warm und sagt immer so, wie konnte der diesen schönen Song von Bob Dylan so verkreischen? ist halt total, total typisch Axl Rose, Guns N' Roses.
Ist halt überzogen, wie voll. Er halt ist.
Genau. Also das Original von Bob Dylan habe ich persönlich lieber. Das kam 73 raus.
Ich mag aber auch einfach Bob Dylan. Ich finde das so, ist das so schöne Musik. Ganz toll.
Hast du das Biopic gesehen, Like a Rolling Stone?
Noch nicht.
Ich hatte einen Kinogutschein und habe es nicht geschafft, weil ich nie schaffe, ins Kino zu gehen.
Du hättest
hör mir auf. Auf jeden Fall, die Guns N' Roses Version, genau, ist halt so typisch US-amerikanisch. So, man nimmt einen Hotdog und dann macht man da aber noch Ketchup und Senf und Mayo und Zwiebeln und Cornichons und Karamellsirup drüber. So ungefähr empfinde ich das Cover von den Gunners. Ja.
Würde ich auch sagen. Also ich meine, die hatten halt sehr, sehr gutes Songmaterial. Ja. Und haben dann alles draufgeklatscht, was sie da hatten.
Ja, also andererseits,
hier
guck mal.
Sind sie. Platz 1 unserer Liste.
Guck mal, aber Bob Dylan, ich weiß nicht, wenn der den Song in so einem Stadion spielt mit Akustikgitarre so, hat halt auch nicht dieselbe Wirkung, wie wenn die Gunners diese Stadionhymne rausballern vor, was weiß ich, 80.000 Leuten und mehr. Das ist halt, da ist halt auch ordentlich Strom auf den Gitarren und so, ja. Nicht zu vergessen, dieser eine große Moment, wann war das? Als sie ihn für das Freddie Mercury Tribute Konzert gespielt haben, 90er irgendwann.
Frag mich doch nicht Sachen, bevor ich
geboren wurde. Ja, ich bin auch schlecht mit Jahreszahlen. Ich bin schlecht mit Zahlen. Ich habe einen Punkt in meinem Mathe-Abi geholt. Okay, also Zahlen dürft ihr mich nie drauf festnageln. Deshalb schreibe ich mir manche Sachen auch auf. Aber genau, 1992 kam die Nummer raus und angeblich hat Bob Dylan hier, ähnlich wie bei Jimi Hendrix, der geht immer quasi mit dem Fluss, der Bob Dylan, und guckt, wo macht jemand was besser als ich. Und er hat wohl auch gesagt, dass er einige Guns N' Roses-Elemente übernommen hat. Habe ich jetzt noch nie gehört in der Live-Version von Bob Dylan, dass ich da mich erinnert gefühlt habe an die Version von Guns N' Roses. Aber
ja. Schön.
Ja.
Ich glaube, man hört es ein bisschen raus. Ich hätte das jetzt vielleicht nicht auf die Eins gesetzt. Bin ich ehrlich.
Guns N' Roses.
Ja.
Also, es ist halt unfassbar erfolgreich, das Cover.
Ja.
Hättest du vielleicht eher Guns N' Roses mit Live and Let Die von Paul McCartney und den Wings das Cover drauf? Das hat gefehlt eigentlich, gell?
Das ist nicht drin. Stimmt, das hätte man auch draus setzen können. Das finde ich auch ein bisschen, das finde ich ein bisschen kreativer, besser gemacht. Weiß nicht.
Ach, es gibt so viele gute Coversongs. Also,
was würde dir noch einfallen, wo du sagst, sollte vielleicht lieber auf die Liste? Limp Bizkit könnten wir rausschmeißen.
Das wären einige sauer, weil ich weiß, dass sau viele Leute dieses Cover von Limp Bizkit lieben. Was ist denn eines der besten Cover, was mir jetzt spontan einfällt? Das ist eine gute Frage. Weezer mit dem Toto-Cover von Afrika. Nein, keineswegs.
Es hat zumindest dazu beigetragen, dass Toto wieder sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben in der jüngeren Generation.
Ja, also in meinem Kopf fliegen jetzt irgendwelche Songs rum, aber ich finde jetzt gerade keine. Ich meine, da waren schon wirklich die sehr, sehr große, bekannte Cover-Songs dabei und ich denke, dabei können wir es belassen. Aber definitiv. Guns N' Roses auf der Eins, ich meine, das haben sie irgendwie auch verdient, oder?
Es ist vertretbar. Kann man machen. Ja. Muss man nicht.
Ja, das waren unsere 10 größten Coversongs aus 70ern, 80ern, 90ern. Das war jetzt nichts. Ah doch, Nullerjahre. Nee, Nullerjahre war nichts dabei, glaube ich. Oder man kam.
Jahreszahlen wieder.
Ja, Jahreszahlen.
Unsere 10 besten Coversongs der Rockgeschichte.
Ja.
Sagen wir es doch mal so.
Genau.
Auf die nächste Folge freue ich mich sehr. Okay. Da geht es dann nämlich in eine Zeit, in der war ich sogar schon geboren.
Aha.
Die größten Künstler der 2000er.
Oh, okay, ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke spontan an Blink-182 und Green Day. Und
ich würde jetzt behaupten, dass wir Nummer 1 relativ gut voraussehen können, aber...
Echt?
Ist vor kurzem zurückgekommen mit neuer Sängerin.
Ah.
Kleiner Teaser, wir sagen natürlich nicht zu viel, also ich...
Ja, also das könnte Linkin Park sein, wer weiß, ja.
Ich weiß es tatsächlich noch nicht, aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass da...
Das sind wir mal gespannt. Das wissen wir noch nicht, wie die Top 10 aussieht für die Nullerjahre. Also was jetzt die besten Coversongs angeht, ja. Mein Kopf ist gerade leer. Vielleicht könnt ihr einfach mal schreiben, ey, ihr habt die und die Songs vergessen und die Cover hier großartig. Es gibt so viele Coversongs. Wenn man Radio hört, dann vergisst man auch oft, bei welchen Songs, welche alle schon gecovert sind quasi. Ich finde das Album von Placebo, von Jack and Diane, von John Mellencamp, finde ich sehr geil.
Okay.
Das finde ich ein Hammer-Cover. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Naja, also vielleicht fällt euch auch noch eins ein, dann klatscht es uns doch irgendwie dazu und schreibt uns. Und wenn euch noch Ideen einfallen, auch was andere Top Tens angeht, die ihr sehen wollt, dass wir die durchlabern, dann auch her damit.
Genau, ihr könnt uns entweder in die Kommentare schreiben auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr gerade hört oder zuschaut. Und könnt uns aber auch immer an die Rockline schreiben. Das ist die 0800 3x6 8866 und die funktioniert auch per WhatsApp. Das heißt, ihr könnt da Textnachrichten, Sprachnachrichten,
Fotos,
Videonachrichten,
Aktfotografien, Malereien. Okay, also an der Stelle dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Wir kannten das. Danke,
ciao. Tschüss.